Trotzdem danke, man komm uns besuchen irgendwann. Auch wenn du deine Macken hast, du bist uns stets willkommener Gast. Schöne Grüße, altes Haus, wir machen das Beste draus.
Wir machen das Beste draus. Das sowieso, was bleibt einem anderes übrig? Das war die Schöpfung in der Version von Willem Wahl und seinem A-Cappella-Ensemble Buster. Und Sie merken schon, am Anfang und um Anfang und Ende dreht sich hier heute Nachmittag alles im Pfingstprogramm von HR2 Kultur. Und auf die Frage, wie eigentlich alles, wirklich alles anfing, auf diese Frage gibt es ja ganz unterschiedliche Antworten. Es gibt die Antwort der Bibel, in der Gott die Welt in 6 Tagen erschuf. Eine Version dieser Geschichte haben wir eben gehört. Und es gibt die Antwort der Naturwissenschaften, die den Anfang der Welt auf den sogenannten Urknall zurückführen. Das sind 2 Vorstellungen vom Anfang, die sich wechselseitig auszuschließen scheinen. Umso schöner, dass es jetzt ein Buch gibt, das beide Erzählungen vom Anfang in Beziehung zueinander setzt. Es heißt, das Buch vom Anfang von allem, und es erzählt auf der oberen Hälfte jeder Seite die Geschichte vom Urknall bis zur Entstehung des Menschen und auf der unteren Hälfte die biblische Geschichte der Erschaffung der Welt durch einen Schöpfergott. Und das Wunderbare dabei ist, dass während des Lesens eine ganze Menge Bezüge und Echos zwischen diesen beiden Geschichten auftreten. Geschaffen hat dieses Wunder der Aachener Religionspädagoge Rainer Obertür, mit dem ich jetzt verbunden bin. Einen schönen guten Tag, Herr Obertür.
Schönen guten Tag.
Herr Obertür, warum beide Geschichten? Konnten Sie sich nicht für eine entscheiden?
Die gute Nachricht ist ja, dass wir uns nicht entscheiden müssen, ist die eine wahr oder ist die andere wahr, sondern wir unterscheiden müssen, dass wir 2 verschiedene Perspektiven haben, die in diesen beiden Erzählungen zum Tragen kommt. Und ich bin ein gläubiger Mensch, insofern bin ich überzeugt von dem, was in der Bibel steht, und sage gleichzeitig, alle Tatsachen, die wir von den Naturwissenschaften heute lernen können, die sind auch richtig. Oder zumindest wissen wir naturwissenschaftlich immer alles so weit, dass es vorläufig zumindest noch nicht sich als falsch erwiesen hat.
Wie kann denn die biblische Geschichte von der Entstehung der Welt in gerade mal 6 Tagen ja bestehen, neben der der Wissenschaften, die uns sagt, das Ganze hätte doch einige Milliarden Jahre gedauert?
Indem wir immer wieder uns diese 2 Perspektiven, die beide auf der Suche nach der Wahrheit sind, sie aber beide nicht komplett finden können, vor Augen führen. Ich habe das durch die von Ihnen umrissene Gestaltung des Buches deutlich gemacht. Wir haben, finde ich, ein sehr schönes Layout gefunden mit den 2 Fäden, die durch die beiden Texte, den oberen und den unteren, verlaufen und sie trennen. Aber gleichzeitig können wir sie immer wieder aufeinander beziehen. Und ich habe sprachlich immer wieder Angebote gemacht. Ich nehme mal ein Beispiel ziemlich vom Ende des Buches. 2 Geschichten haben wir gehört, heißt es da. Beide erzählen davon, dass das Licht zur Welt kommt und all Erde und Menschen das Licht der Welt erblicken. Doch sie stellen aus verschiedenen Richtungen unterschiedliche Scheinwerfer auf. Die naturwissenschaftliche Geschichte, die Wie- und Wann-Lampen, die biblische Geschichte, die Warum- und Wozu-Lampen. Nun beleuchten sie den Anfang und sich selbst gegenseitig und können etwas Licht in eine Geschichte bringen, die wir niemals ganz sehen und verstehen können.
Auch die Wissenschaft gibt ja zu, dass sie eigentlich gar nicht weiß, was unmittelbar nach dem Urknall geschah. Es gibt ja so einen Zeitraum von, ich glaube, 10 hoch minus 44 Sekunden, für den physikalische Gesetze überhaupt nicht anwendbar sind, geschweige denn, dass wir wissen können, was vor dem Urknall war, also was die Ursache für dieses kosmische Ereignis war. Da hat es die Bibel tatsächlich leichter. Die kann da in die Bresche springen, oder wie sehen Sie das?
Sie hat zumindest ein Antwortangebot, das man mit Verstand, mit Vernunft glauben kann. Wenn ich mir aber die naturwissenschaftliche Geschichte anschaue, so wie ich sie erzählt habe, dann leben wir doch in einem so unwahrscheinlich unwahrscheinlichen Universum, dass ich finde, es gibt so viele gute Gründe, nach einem Grund für den Anfang, wir nennen es christlich betrachtet Gott, daran auch zu glauben, davon überzeugt zu sein, dass das nicht alles aus sich heraus ist. Das wäre so die Perspektive der Bibel. Und alles Naturwissenschaftliche kann ich stehen lassen.
Aber was kommt denn dazu, wenn man so etwas wie einen Schöpferwillen annimmt? Also wenn man sagt, das ist alles nicht zufällig erschienen, sondern es steckt ein Plan dahinter, es steckt ein Schöpfungswille dahinter, nachdem sich die Welt entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Was bringt das?
zunächst mal, finde ich, für den Einzelnen im Leben eine ganz andere Vertrauensbasis. Ich bin nicht nur in die Welt geworfen, ich habe sozusagen jemanden, der mich anschaut, der auf mich sieht, auch wenn wir das im Leben oft nicht so an jedem Tag so erfahren, wenn wir uns oft auch Fragen stellen, ist das wirklich so? Bin ich aber nicht, ja, in diesem unendlichen Universum so auf mich allein gestellt? Ich habe natürlich immer die anderen, die bei mir sind, die mit mir fragen, aber ich habe darüber hinaus auch noch etwas, was wir alle spüren können, aber so schwer in Worte fassen können.
Jetzt ist ja das Frappierende, und das fand ich immer schon erstaunlich am Anfang der Bibel, also an Genesis 1, dass da ja durchaus auch ein Problembewusstsein von der Komplexität so einer Anfangserzählung drin zu sein scheint. Und das nehmen Sie auch auf. Also zum Beispiel Licht. Das Licht wird ja zweimal erschaffen in Genesis 1. Also am Anfang sagt Gott, es werde Licht, und es wird dann auch Licht. Und erst einige Zeilen später, einige Verse später, wird dann die Sonne erschaffen. Also da schienen die damaligen Autoren, die diese Erzählung erfunden haben, schon ein Bewusstsein davon zu haben, dass es vielleicht so etwas wie Strahlung gibt, die nicht mit Licht in eins zu setzen ist. Also da sind schon Erkenntnisse drin, die dann die Wissenschaft erst theoretisch erarbeiten musste.
Ja, und das ist in der Tat erstaunlich. Wenn wir wissen, der Text, das biblische Schöpfungsgedicht, das wir aus der Priesterschrift kennen, ist mehr als 2.500 Jahre alt. Wenn wir das berücksichtigen, dann können wir schon staunen, wie viel die Menschen damals schon verstanden haben. Ich nenne mal so ein paar Beispiele, die heute wirklich standhalten, auch bei Naturwissenschaftlern. Die Schöpfung hat einen Anfang. Am Beginn war Licht, später kam erst Himmel und Erde dazu. Das Wasser war lange Zeit überall. Erst später wurde es vom Himmel getrennt. Dann entstehen Erde und Meer. Die Pflanzen kommen vor den Tieren zur Welt. Die Atmosphäre war lange undurchsichtig. Die Pflanzen reinigten sie. Erst dann wurden Sonne, Mond, Planeten und Sterne von der Erde aus sichtbar. Und der Mensch steht am Ende einer Entwicklung, hat eine ganz besondere Rolle. Eins ist aus dem anderen entstanden und aus dem anderen hervorgegangen. Das ist alles wahr. Gleichzeitig gibt es Fehler in diesem Text aus heutiger naturwissenschaftlicher Sicht. Es dauert nicht 7 Tage, es geht nicht um Urzeit. Es dauerte 13,8 Milliarden Jahre, so sagen die Naturwissenschaftler heute. Kinder haben mir mal gesagt, vielleicht ist damit die Zeit Gottes gemeint. Und eine Sekunde für Gott ist dann vielleicht eine Ewigkeit für uns. Das finde ich eine gute Zusammenführung.
Aber lassen Sie uns doch mal spekulieren, wenn man sagt, da sind schon so frappierende Erkenntnisse drin. Wenn das Buch vor 2500 Jahren plus minus verfasst worden ist, den Menschen standen damals überhaupt noch nicht die wissenschaftlichen Erkenntnismittel zur Verfügung. Wie sind die darauf gekommen? Also führt uns das zum Gedanken, dass dieses Buch tatsächlich göttlich inspiriert ist, oder führt uns das zu dem Gedanken, dass die Menschen damals, wenn sie nur die unmittelbar um sie existierende Natur beobachtet haben, schon so viel von dem Ursprung dieser Natur dann doch rückschließen konnten? Wie gehen Sie damit um?
Also die göttliche Inspiration würde ich erstmal in der Offenbarung selber, dass Gott sich in der Welt uns mitgeteilt hat, und das läuft dann eben auf den Menschen zu, wo das besonders sichtbar wird, darin sehen, dass damit auch eine sehr aufmerksame Wahrnehmung der Welt verbunden ist, die damals ziemlich ungewöhnlich, ja revolutionär war. Das spielt dann da vielleicht so mit rein in diese Sensibilität auch in der Wahrnehmung der Welt. Also dass die Planeten und Sterne entgöttert werden. Die Sterne waren ja nach damaliger Vorstellung, als dieser Text entstand, selber Götter. Und jetzt wird erzählt von einem Gott, der sie an den Himmel setzt. Das ist schon eine kleine Revolution.
Jetzt gibt es ja auch je nach Kultur und Region noch ganz andere Geschichten vom Weltenanfang. Also sei es nun, dass es im germanischen Mythos heißt, dass die Asen die Welt aus den Knochen eines erschlagenen Riesen aufgebaut hätten, oder sei es der indianische Mythos, nachdem die Welt aus dem Heulen eines Kojoten entstanden sei. Was ist für Sie die besondere Kraft des biblischen Berichts vom Anfang? Was zeichnet die Bibel vor allen diesen Mythen für Sie aus?
Ich kann andere Mythen vielleicht interessant finden, aber sie bleiben mir extrem fremd. Und die Besonderheit ist zum Beispiel diese Beziehung eines Gottes, diese personale Beziehung, dieses Gegenüber, was Gott für uns ist, nach dem jüdisch-christlichen Glaubensverständnis, dass das Ganze eben auf eine Beziehung zur Schöpfung, und das besonders eine Beziehung zum Menschen, dann hinausläuft. Das, finde ich, prägt schon diesen Text und auch meinen Glauben sehr. Also Gott ist selber ein Beziehungsgeschehen, Das sagt ja auch die Trinität, Gott ist Vater, Sohn, Heiliger Geist, in sich selbst verschieden, also in sich selbst ein Beziehungsgeschehen, oder sagen wir vielleicht schöner, Gott ist Liebe. Und das heißt, er will die Beziehung zur Schöpfung, und das zeigt sich besonders im Menschen. Ich habe eine Stelle, da wird das nochmal sehr schön gesagt. Nikolaus von Kues hat das ausgedrückt, im Buch habe ich es am Ende zitiert. Es hörte dich Gott, die Schöpfung, und dieses Hören war das Werden des Menschen. Also wir nehmen Gott wahr, andersrum, Gott möchte jemanden, der ihn wahrnimmt. Und so ist das ein gegenseitiges Beziehungsgeschehen.
Ein Gedanken, den ich ganz prägnant aus Ihrem Buch mitnehme, ist, dass dem Wissenschaftler und dem Gläubigen eines gemeinsam ist, nämlich das Staunen über diese unfassbare Komplexität einer sich entwickelnden Welt. Und dieses Staunen beginnt mit dem ersten Gedanken eines Kindes, das sich fragt, warum es ist, was es ist, und hört eigentlich nie auf. Deshalb ist, glaube ich, auch dieses Buch vom Anfang, vom Allen, sowohl für Kinder wie auch für Erwachsene gleichermaßen ein Erlebnis. Geschrieben hat es Rainer Obertür, erschienen ist es im Kösel Verlag. Herr Obertür, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.